Ich freue mich, mal wieder bei euch zu sein. Und ja, man ist ja immer neugierig, wenn man in die Gemeinden kommt und auch in München. Und dann denke ich mir immer, kenne ich da noch Leute? Und es ist schön, wenn man am Morgen schon begrüßt wird mit dem Wort, schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass du da bist. Sagen das die zu euch auch, die Leute untereinander? Sagt ihr das zu eurer Schwester, eurem Bruder, eure Freunde? Schön, dass du da bist, nicht nur zu mir. Das ist gut, am Sabbat das zu sagen, ihm das Gefühl zu geben, dem anderen. Schön, dass ich dich wiedersehe, dass du da bist. Das ist ja nicht selbstverständlich, oder? Dass wir wieder da sind. Wenn man älter wird, und du hast es heute Morgen in unserer Sabbatschulbetrachtung auch angesprochen, dann denkt man viel darüber, denkt man ein bisschen mehr rückwärts manchmal, ne? Nicht so weit nach vorne. Und das Langzeitgedächtnis ist dann auch besser manchmal als das Kurzzeitgedächtnis. Aber was möchte ich euch heute Morgen mitteilen? Wenn man älter wird, dann denkt man auch mal dann drüber nach und hält Rückschau auf sein Leben, auf Ereignisse und Dinge, die einem wichtig geworden sind. Und manchmal sind es die letzten Worte eines Menschen, die uns wichtig geworden sind. Dass uns erst vielleicht später bewusst wird, dass es letzte Worte waren, die ein Mensch gesprochen hat zu dir. Und manchmal denke ich, vielleicht sollten wir auch darüber nachdenken, was wir unseren Nachfolgenden, wenn wir mal sterben, mitgeben wollen für Worte. Was wollen wir ihm sagen, dem anderen? Und da denke ich an meine Mutter, die sehr krank war, einige Jahre, und die Mühe hatte, noch zu laufen. Und mein Papa und ich haben sie dann so, und wir wussten, es wird heute das letzte Mal sein, wo wir sie in den ersten Stock ins Schlafzimmer brachten. Vorher ging das immer noch mit Unterhaken, dass sie die Treppe heruntergehen konnte. Den Treppenlift gab es noch nicht, ne? den man ja heute da so auch sich einbauen lassen kann. Und mein Papa und ich haben sie mehr oder weniger hinaufgeschleppt ins Schlafzimmer. Plötzlich haben ihre Beine den Dienst versagt. Und dann werden die Menschen ziemlich schwer, ne? Da ist schon mal jemand geschleppt, der nicht mehr mitmacht. Und wir haben sie ins Bett hineingelegt und waren dann total fertig. Und die Mama, die war da gelegen, als wäre sie schon tot. Und als wir sie schon schön gerichtet hatten, ging ich die Treppe hinunter, der Papa war schon unten. Und plötzlich höre ich meine Mutter rufen mit ihrer energischen Stimme, die sie so hatte, so wo sie in meiner Kindheit mich erinnern konnte: Ingrid, komm sofort zurück und bete mit mir. Eben noch da gelegen, als wäre sie tot, und meine Mama hat auch oft meinen Namen gar nicht mehr gewusst. Sie war ziemlich verwirrt in ihrem Kopf oft durch ihre Zuckerkrankheit, und plötzlich kam da so ein deutlicher Satz: Ingrid, komm zurück und bete mit mir. In der Form hatte sie es noch nie gesagt zu mir. Natürlich bin ich zurück und habe mit ihr gebetet. Und ich habe sie auch gefragt: Mama, magst du nicht mehr leben? Und dann sagt sie: Nein, ich möchte Frieden bekommen, Ruhe. Das waren die letzten Worte meiner Mutter: Ingrid, komm zurück und bete mit mir. Erinnern an die letzten Worte. Es bleibt unvergesslich. Und welche Worte hat Jesus seinen Jüngern mitgegeben, bevor er gegangen ist, bevor er auf einer Wolke hinweggenommen wurde? Lasst uns lesen in Apostelgeschichte 1. Wer die Bibel hat, der sollte sie aufschlagen. Apostelgeschichte Kapitel 1. Apostelgeschichte Kapitel 1, Verse 6 und folgende. Und da steht: Und als sie zusammen waren, fragten sie ihn: Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten? Also sie dachten ja immer noch an das Aufrichten in Israel, an eine ganz irdische Geschichte. Sie dachten immer noch, Jesus möchte doch hier Ordnung schaffen in dem Israel. Und was sagt der Herr zu ihnen? In Vers 7, er sprach aber zu ihnen: Es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Das würde er auch heute zu uns sagen, oder? Es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen. Und dann sagt er etwas: Aber, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes bekommen oder empfangen, der auf euch kommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien und wo noch? Bis ans Ende der Erde. Und als er das gesagt hatte, wurde er zusehends aufgehoben, eine Wolke nahm ihn vor ihren Augen weg. Was hat Jesus ihnen versprochen? Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes bekommen und der wird auf euch kommen. Und dann werdet ihr meine Zeugen sein. Also für die Jünger damals war das natürlich Judäa, war Samarien. Für Paulus war es ein bisschen weiter, bis Spanien, glaube ich, kam er. Und das Ende der Erde, wer ist das? Ist das für uns der Auftrag? Leben wir noch auf der gleichen Erde als Jesus? Können wir doch ja sagen dazu, oder? Ist nicht keine andere Erde. Ist in der Zwischenzeit ein anderer Auftrag erteilt worden? Nein. Das war der Auftrag an seine Jünger. Und es war der Heilige Geist, der auf seine Nachfolger ausgegossen wird. Jesus hat gesprochen von Dingen, die auch heute noch aktuell sind. Die hat er nicht aufgehoben, die hat er nicht verändert, sondern es wird erst anders sein, wenn er wieder da ist. In Matthäus 24, Vers 14, da lesen wir diesen eindeutigen Satz, den hier Jesus ebenfalls ausspricht. Und er sagt hier, als die Jünger ihn fragen, ja, wann wird es sein und wann wird die Zeit kommen und was wird alles geschehen? Und dann sagt er vorher, ja, es wird Kriege und Kriegsgeschrei geben und Erdbeben und hin und wieder und dieses und jenes, aber das ist noch nicht das Ende. Und dann sagt er in Vers 14, und es wird gepredigt werden, das Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zu einem Zeugnis für alle Völker, und dann wird das Ende kommen. Also es heißt, konzentriert euch auf euren Auftrag, auf meine letzten Worte, auf das, was ich euch, für das ich euch beauftragt habe, ihr Nachfolger Jesu. Und Markus Kapitel 16, Vers 15, Markus Kapitel 16, Vers 15, da sagt Jesus zu ihnen: Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Und wer da glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird umkommen oder verdammt werden. Ist das eindeutig? Ist das eindeutig? Gott spricht ganz klare Worte. Und heute Morgen in der Bibelbetrachtung, da haben wir natürlich so manche Fragen immer wieder rum. Ne? Warum, lieber Gott, warum geschieht das und warum dieses Leid und warum hast du da nicht eingegriffen? Wer da glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Das ist ziemlich pragmatisch. Das ist ziemlich hart, kommt uns das vor. Ziemlich ungewöhnlich. Und trotzdem, so steht es in der Bibel, das können wir überall lesen. Das ist Klarheit. Ich liebe diese klaren Worte, die Gott uns hier mitteilt. Und wir haben festgestellt, dass wir immer noch auf der gleichen Erde leben, wie Jesus auch lebte. Wir haben festgestellt, dass dieser Verkündigungsauftrag nicht aufgehoben wurde, sondern dass der seinen Nachfolgern, seinen Jüngern und Jüngerinnen auch heute gilt. Ob sie jung sind oder alt sind, das ist auch unser Auftrag heute ist. Und so gehen wir in das letzte Buch der Bibel, in Offenbarung Kapitel 14. In Offenbarung Kapitel 14. Vers 6 und 7. Offenbarung Kapitel 14, Vers 6 und 7. Da wird dieser Auftrag nochmal bekräftigt und vertieft. Und was steht denn da? Und ich sah einen anderen Engel fliegen mitten durch dem Himmel, und der hatte ewiges Evangelium zu verkünden, denen, die auf Erden wohnen, allen Nationen, allen Stämmen und Sprachen und Völkern. Ist das der gleiche Engel, der mitten durch den Himmel fliegt? Der Bote Gottes, der du bist und du bist und du bist? Der das Evangelium verkündigt, allen Völkern, allen Nationen. Und welches Evangelium verkündigt er? Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Denn die Stunde seines Gerichts wird kommen. Oder was steht da? Ist gekommen. Die wird nicht kommen, sondern die ist schon da. Und betet an den, der gemacht hat, Himmel und Erde und Meer und Wasserquellen. Was sollen wir anbeten? Den Schöpfer, der gemacht hat Himmel und Erde und Meer und Wasserquellen. Warum ist das so eine wichtige Botschaft in unserer Zeit? Wir haben heute Morgen in der Bibelbetrachtung von dem Schöpfer gesprochen. Von dem Schöpfer Gott, der gemacht hat Himmel und Erde und Meer und Wasserbrunnen. Und wisst ihr, wenn man das Wort Gottes so als Gesamtes nimmt, den roten Faden vom ersten Buch der Bibel bis zum letzten zieht, dann wird man entdecken, das gehört alles zusammen. Wir können Gott nicht begreifen nur im Alten Testament. Wir können ihn nicht begreifen nur im Neuen Testament. Aber wir können den roten Faden sehen vom Alten zum Neuen. Weil im ersten Buch der Bibel wird geschrieben von dem Schöpfergott, der die Erde geschaffen hat. Und hier lesen wir in dem fast letzten Buch der Bibel, dass wir den verkündigen sollen, der geschaffen hat. Der diese Welt in seiner Hand hat. Unbegreiflich. Wir können manches nicht verstehen. Ich habe heute Morgen in der kleinen Gruppe erzählt, dass ich Oma geworden bin. Das erste Mal, habe nur einen Sohn und das ist so für mich ein ganz neues Erlebnis, Oma zu werden. Hier gibt es bestimmt viele Omas und Opas. Aber Oma zu werden ist mal wieder was anderes, als ein eigenes Kind zu gebären. Und ich habe das so, heute kann man ja alles auf Bildern sehen, ne? Und da war dieses kleine Wurzel da mit 13 Wochen im Mutterleib, habe ich dann schon per Internet ein schönes Bild gekriegt, was man heute da so alles machen kann. Und da ist dieses kleine Babylein schon eine Hand groß, voll ausgefertigt von Gott. Da sieht man die Finger schon, da wusste man schon, dass ein Bub wird. Da hat man schon so viele Dinge gesehen, dass ich erstaunt bin. Und so habe ich das mitverfolgen dürfen mit den Bildern im Internet, wie das kleine Wurzel gewachsen ist. Und heute ist der 5 Monate in der Zwischenzeit und entdecke immer wieder neu, was er in einer Geschwindigkeit lernt. Jetzt kann er schon mit dem Löffel essen, also gefüttert. Und dann denke ich mir, was für ein Wunder! Was für ein Wunder, dass Gott da tut mit so einem Menschenkind. Dass ein Menschlein wird, ist das ein Wunder? Das ist ein Wunder. Die gute Nachricht. Betet den an, der gemacht hat Himmel und Erde und Meer und Wasserbrunnen. Das hat was mit der Schöpfung zu tun, diese Anbetung. Und wir haben heute Morgen auch gelernt, für alle, die da waren, dass der Schöpfer Gott ist in der Form von Jesus Christus, als er in die Welt kam. Johannes 1, Vers 1 bis 3. Johannes Kapitel 1, Vers 1 bis 3. Und da entdecken wir die Liebe Gottes zu den Menschen. Der Schöpfer, der sich selbst herunterneigt und Mensch wird, um uns zu erretten. In Johannes 1, Kapitel 1, Vers, ab Vers 1. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Kompliziert, oder? Also am Anfang, da war das Wort. Und das Wort war bei Gott und Gott selbst war das Wort. Was sagt die Bibel, wer das Wort ist? Wer ist das Wort?
Jesus.
Und der war ganz am Anfang schon bei Gott. Und er selbst war das Wort. Und er selbst war bei Gott. Und er selbst war am Anfang da. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Und alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, durch dieses Wort, durch Jesus. Und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Das heißt, damals hat er ja noch nicht Jesus geheißen. Ne? Er war Gott. Er war einfach Gott. Wir könnten noch viele Texte jetzt lesen. Jesus Christus als der Schöpfer. Jesus, der der Anbetung würdig ist. Jesus, der sich heruntergeneigt hat zum und Mensch geworden ist, obwohl er Gott war. Ich weiß, es ist manchmal kompliziert zu verstehen und wir möchten Jesus manchmal auf diese menschliche Ebene ziehen, ja? Der ja doch Gott ist. Zwar Mensch geworden ist und da auch in menschlicher Gestalt war und wirklich Mensch war, sagt die Bibel. Aber zu einer anderen Zeit der wirkliche Gott war. Das können wir Menschen nicht begreifen, aber das ist das Göttliche. 1. Mose Kapitel 2, 1 bis 3. 1. Mose Kapitel 2, 1 bis 3. Was hat dieser letzte, die letzten Worte, was hat dieser Auftrag zu tun mit der Schöpfung? Warum sollen wir denn den Schöpfer anbeten? Und warum ist es so wichtig, diesen Gott der Schöpfung anzubeten? In 1. Mose, er hat uns ein Erinnerungszeichen gegeben an die Schöpfung. 1. Mose Kapitel 2, 1 bis 3. So wurde vollendet Himmel und Erde mit dem ganzen Heer. Vielleicht lesen wir noch den Vers in Kapitel 1, Vers 31. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. Und da war das Abend und Morgen der sechste Tag. Und so wurde vollendet und die Erde mit ihrem ganzen Heer, der Himmel und die Erde mit dem ganzen Heer. Und so vollendete Gott am siebten Tag seine Werke, die er machte. Und er ruhte am siebten Tage von all seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag. Er segnete ihn. Und er heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von all, und er ruhte an ihm von all seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. Manchmal sagen besonders evangelikale Christen zu uns, ihr seid ja so gesetzlich. Der Sabbat ist ja, steht ja in den Geboten und der Sabbat ist ein Gesetzeshalten. Das ist nicht notwendig. Wo steht der Sabbat? In den Geboten steht er auch, natürlich. Aber er ist das Erinnerungszeichen an Gottes Schöpfung. Und was sollen wir tun? Offenbarung 14. Den anbeten, der Himmel und Erde gemacht hat und Meer und Wasserbrunnen. Und wann beten wir ihn an? Am Sabbat. Weil, wenn wir hier weiterlesen, dann entdecken wir in Hesekiel Kapitel 20, Hesekiel, ich habe ein bisschen viel Texte heute, aber ich glaube, das ist manchmal ganz wichtig, um die Zusammenhänge zu erkennen, dass im Wort Gottes eigentlich überall der rote Faden durchgeht. Hesekiel 20, Vers 12, Seite 804 in der Lutherbibel. Hesekiel Kapitel 20, Vers 12. Und da steht, da sagt er zu dem Volk: Ich gab ihnen meine Sabbate zum Zeichen zwischen mir und ihnen, damit sie erkannten, dass ich der Herr, der Gott bin, der sie heiligt. Warum gibt er den Sabbat? Damit wir erkennen, dass Gott der ist, der uns heiligt. Durch den wir heilig sein können. Und dann in Vers 20, Kapitel 20, Vers 20. Und meine Sabbate sollt ihr heiligen, dass sie ein Zeichen seien zwischen mir und euch, damit ihr wisst, dass ich der Herr, euer Gott, bin. Wo wissen wir, dass er der Herr, unser Gott ist? Weil wir den Sabbat heiligen. Versteht ihr? Das ist eine Wechselbeziehung. Vers 12, Gott weiß, wir sind sein Volk, weil wir seinen Tag heiligen. Und wir anerkennen durch die Heiligung des Sabbats Gott als unseren Schöpfer an. Das ist ein roter Faden, der sich durchs Wort Gottes zieht, vom ersten Buch der Bibel bis zum letzten. Darum ist der Sabbat so ein wichtiges Zeichen. Das ist kein Gesetzeshalten, sondern Gott selbst hat diesen Tag geheiligt. Er ist heilig, dieser Tag. Und wenn wir das in unser Sein, in unser Gedächtnis, in unser Herz hineinlassen, dann werden wir merken, dass der Sabbat viel mehr ist als nur ein Tag, wo wir uns in der Gemeinde da versammeln und schöne Lieder singen. Oder vielleicht eine gute oder schlechte Predigt hören. Was möchte Gott am Sabbat mit uns? Er möchte uns heiligen. Und was heißt es, heilig sein? Haben wir vorher schon in der Lektion gesprochen. Der Paulus, der spricht die Gemeinde Korinth an oder auch Ephesus oder welche Gemeinde auch immer, er begrüßt sie, ihr Heiligen, samt allen. Und dann schimpft er über sie, weil sie allerhand angestellt haben. Ihr Heiligen zu Nymphenburg. Seid ihr Heilige? Ja, am Sabbat. Heilige Sünder, sagen manche. Ne? Oder halt so geheiligte Sünder oder was. Was seid ihr jetzt eigentlich? Heilig oder gerecht? Gerecht und heilig? Macht euch Gedanken in der Woche drüber, was das Wort Gottes drüber sagt. Mit Jesus Christus heilig, ausgesondert. Und dann verstehen wir auch Offenbarung 14, Vers 6, was wir verkündigen sollen. Warum das so wichtig ist, den Schöpfer Gott. Weil der dich aussondert, damit er erkennt, wer zu ihm gehört oder wer nicht zu ihm gehört. Gerichtszeit an den Heiligen, heißt es immer. Den Plan Gottes für unser Leben entdecken. Die Basis für den Glauben und die Verkündigung wieder entdecken. Gott, der möchte, dass du einmal auf einer Erde leben kannst, die er wieder so herstellen wird, wie er es ursprünglich dachte. Im Moment ist sie nicht so, weil wir Gott fern sind, weil wir mit den Folgen der Trennung von Gott leben, den Plan Gottes wiederfinden. Und Gott sandte seinen Sohn oder Jesus Christus, damit er dieses wiederherstellen kann, damit er wiederherstellen kann, was verloren gegangen ist, weil seit der Sünde ist der Tod in der Welt. den können wir nicht wegwischen. Aber er möchte, dass dieser Tod ausgerottet wird. Gott spricht dich ganz persönlich an. Als Mann und als Frau, als Mädchen, als Junge, wer du auch immer bist. Du bist der Gesprächspartner Gottes. Gott spricht mit dir. Ob du Vater oder Mutter bist, ob du alleinstehend oder ob du Familie hast, Gott möchte wiederherstellen, was verloren gegangen ist, mit dir. Wir stellen fest, in unserer Welt ist alles aus den Fugen geraten. Und man muss sich manchmal ein bisschen zusammennehmen, um nicht Ängste zu bekommen. Es gibt da Leute, die schüren die Ängste in einem Übermaß, im Internet und wo auch immer. Da könnte einem Angst werden. Und sicher, wenn wir die ganze Dimension betrachten, könnte einem auch Angst werden. Ne? Ob es Finanzen oder ob es mit der Klimaveränderung oder was auch immer ist. Dem Werteverfall. Gott hat versucht, dem Menschen immer wieder neu zu begegnen. Er hat immer wieder versucht, das Volk Israel zu ermutigen, bei ihm zu bleiben. Und so ermutigt er heute seine Jünger, bleibt doch bei mir, ich möchte euch am Sabbat segnen und besonders mit dem Heiligen Geist erneuern. Ich werde euch an alles erinnern, sagt er, was ich euch mitgeteilt habe. In seinem Gesetz, das Gott am Sinai gegeben hat, stellt er die Familie unter seinen Schutz. Mann und Frau, und vielleicht betrachtet ihr das Gesetz Gottes vom Sinai mal mit ganz anderen Augen. Mal mit den Augen, was Gott hier euch gegeben hat zu eurem Schutz. Es ist eine Niederschrift der Wertachtung, des Respektes vor den Menschen. Nicht ein Du sollst, sondern weil er dich achtet, weil er möchte, dass wir gut miteinander umgehen. Und als ich die Predigt ausgearbeitet habe, ist mir, und Sinai und Gesetz Gottes, dann ist mir so eine Reise eingefallen, die ich mal zum Sinai gemacht habe mit einer Gruppe. Und eben auf diesen Berg, wo angeblich die Gebote gegeben wurden. Ich meine, da gibt es mehrere Berge und darum ist man da nicht ganz sicher, welcher es war. Aber es ist okay. Wir sind auf alle Fälle am Nachts, das war um 1 Uhr morgens, musste ja da aufsteigen schon, weil am Tag kann man da nicht laufen, da ist einfach zu heiß im Sinai. Und wir sind um 1 Uhr morgens aufgeweckt worden, 11 Uhr ins Bett, 1 Uhr wieder aufgestanden, ne, jeder mit seinem Rucksackerl und gerüstet für eine Nachtbergwanderung, die ja so ein paar Stunden dauert. Wir waren schon mal oben auf dem Sinai. Niemand von euch? Du warst schon mal oben. Interessant, gell? Ja. Und da sind wir in der Nacht hinauf marschiert, ein paar haben die Taschenlampe gehabt, hintereinander, ne, um nicht zu stolpern. Manche haben sich angefasst, so am Kittel. Und es sind auch ein paar Kamele neben uns hergelaufen, mit denen konnte man auch aufsteigen auf die Kamele und sich reinsetzen in die Körbe. Bloß ein paar haben es probiert, die sind gleich wieder raus, weil das waren schwankende Schiffe. Gell? Und die sind immer so am Abgrund entlang, da ging es ja so runter. Und das hat gefährlich, aber die haben einen unheimlich guten Tritt, gell? Die Kamele. Aber ich glaube, das war gefährlicher, als zu Fuß sich zu plagen. Auf alle Fälle sind wir da hinaufgegangen und es war die Morgendämmerung. Und kurz bevor die Sonne aufgegangen ist, waren wir oben angelangt. Und ich muss euch sagen, ich habe noch nie so einen Sonnenaufgang erlebt wie da. In allen Farben hat die Wüste und die Berge dort im Sinai geschimmert und geleuchtet, zuerst dunkelrot und hellrot und in allen Farben. Und als wir da oben standen, ist uns einfach, wir haben im Rucksack unsere Bibel gehabt und wir mussten das Wort Gottes aufschlagen. Und da haben wir einen Text aufgeschlagen, der steht in 2. Mose 24, Vers 17. 2. Mose 24, Vers 17, wo Gott zu Mose spricht, komm herauf zu mir, Vers 12, komm herauf zu mir auf den Berg und bleibe, damit ich dir gebe die steinernen Tafeln des Gesetzes und das Gebot, das ich geschrieben habe. Und dann heißt es in Vers 17, und die Herrlichkeit des Herrn war anzusehen wie ein verzehrendes Feuer auf dem Gipfel des Berges. Der Text ist mir wieder eingefallen, als ich die Bilder noch vor meinen Augen gesehen habe. Es war anzusehen wie ein verzehrendes Feuer. Der ganze Himmel war wie ein Feuer. Und dort hat Gott dem Mose seine Niederschrift gegeben. Lasst uns lesen diese Niederschrift in 2. Mose Kapitel 20. 2. Mose Kapitel 20. Und wir lesen Vers 2. Mose Kapitel 20. Wir lesen Vers 17. Nein, wir lesen eigentlich schon im Vers 8. Ich möchte noch dazu sagen, wo Gott hier sagt in Vers 4, du sollst dir kein Bildnis machen, noch irgendein Gleichnis, weder das im Himmel ist, noch auf Erden ist. Gott möchte uns sagen, du kannst mich sowieso nicht begreifen. Und du sollst auch nicht dir vorstellen, wie ich aussehe. Wir denken manchmal, gut, da steht immer Vater in der Bibel, also muss es ein Mann sein. Ist Gott nur ein Mann? Er ist auch eine Mutter, steht auch in der Bibel. Was ist er noch? Er ist Kraft, er ist alles, er ist Macht. Das heißt, mit unserem menschlichen Denken unbegreiflich. Das heißt, wir können ihn nicht einordnen in Mann oder Frau, sondern er ist vollkommen. Und wir als Mann und Frau sind nur vollkommen zusammen. Also jeder ist ein halber der Mensch. Komisch, gell, was ich jetzt sage. Aber so stellt es die Bibel dar. Und diese Vollkommenheit spiegelt sich ja auch wieder im Vater, im Sohn und Heiligen Geist. Das heißt, sie waren Echad, eins. Und Mann und Frau, Echad, eins. Vollkommenheit Gottes. Und da heißt es im Vers 8, gedenke des Sabbattags, dass du ihn heiligst. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun. Auch nicht dein Sohn, nicht deine Tochter, nicht dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Türe ist. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist, und ruhte am 7. Tag. Drum segnete der Herr den Sabbat und er heiligte ihn. Das ist einfach nur eine Wiederholung dessen, was wir vorher schon gelesen haben. Er ist der Schöpfer. Er segnete, er heiligte und er gibt uns diesen Tag zu unserem Schutz. Und er gibt ihn der Familie, dem Mann, der Frau und allen, die in deiner Türe sind, das heißt in deinen Toren sind, die bei dir leben. Es ist dein Schutz für dich und für deine Familie. Gott schützt die Familie. Und er spricht nicht nur eine Person an, im Vers 17, da heißt, du sollst nicht begehren deines Nächsten. Das ist jetzt nicht falsch, ja, 17 und 18. 17, du sollst nicht begehren deines nächsten Hauses, du sollst nicht begehren deiner nächsten Frau, Knecht, Magd, Rind und Esel, alles, was dein Nächster hat. Ist das ein Schutz? Ein Schutz für dich selbst? Besonders auch für die Frau? Denke, dass Gott hier den Menschen schützen wollte. Darum hat er uns, so wie auf der Autobahn, diese Schutzleisten sind, ne? An der Straße, damit wir nicht da hinten drüber hinausfahren. Sie sind ja nur zu unserem Schutz gedacht. Nicht damit dort das Verkehrsministerium uns ärgern will. Gott hat uns geschützt damit. Das heißt, in Vers, ich suche jetzt gerade den Vers, Vers 12, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebst in dem Lande, das dir der Herr, dein Gott, gegeben hat. Was steht da? Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Und dann wird es dir gut gehen in dem Lande, wo du lebst. Gibt es diese Ehre noch? Wie oft rufst du deine Mutter an? Wie oft sprichst du mit deinem Vater? Ehrst du ihn oder schimpfst du auf ihn? Vielleicht müssen wir uns mehr bewusst sein wieder, was unsere Erzeuger, sage ich mal, ne? Mit all ihrer Fehlerhaftigkeit, was sie uns wert sein sollten. Ehren heißt ja nicht, dass ich alles für richtig empfinde, was da passiert ist. Aber Ehre heißt, ihm diese Anerkennung zuzuschreiben, die ihm gebührt. Gott hat den Eltern eine hohe Stellung gegeben. Sie haben uns das Leben geschenkt. Darum sind wir hier. Und das vierte Gebot, das wir gelesen haben, spricht dasselbe an. Dich als Eltern, dich als Jungen, dich als Mann und Frau. Gedenke des Sabbattags. Ich habe von eurer Gemeindeleiterin eine wunderbare, oder ehemals Gemeindeleiterin, ich glaube Sabbatschulleiterin, fällt mir der Name nicht ein, der Schwester, einen schönen Bericht bekommen von ihrem Sabbaterlebnis. Wie Gott ihr am Sabbat geholfen hat in ihrem Dienst. Wie Gott eingreift, auch er lässt sich nicht, wie soll ich sagen, Gott tut auch etwas für dich. Und wenn ich daran denke, bevor ich den Dienst im Süddeutschen Verband begonnen habe, war ja mal Geschäftsfrau und ich hatte ja einen Laden und dann war die Entscheidung, gebe ich ihn auf, werde ich ihn verkaufen oder was werde ich machen für einen Dienst, den ich da angetreten habe. Und als ich einen Käufer hatte, dann hat er den Laden mit dem Gesichtspunkt sich überlegt, wenn ich am Samstag den Laden aufmache, dann verdiene ich mehr. Weil das ist ja ein guter Tag, wo man guten Umsatz macht. Und das war sein Ziel. Und deswegen hat er ihn auch gekauft mit allem, was da drinnen war. Und später, einige Jahre später, hatten wir ein Gespräch zusammen und dann sage ich, und wie schaut es aus mit deinem Umsatz? Und wir haben uns geduzt, wir haben uns gekannt von früher und ist besser geworden durch das, dass du am Samstag aufhast. Da sagt er, ich muss dir eins sagen, überraschenderweise, der Umsatz ist kein bisschen besser deswegen. Also das heißt, er hat nicht mehr Umsatz am Samstag gemacht. Dafür hat er, ich habe am Montag und am Freitag sehr guten Umsatz gehabt. Und es hat sich bei ihm verzogen, einfach verschoben. Versteht ihr? Gott lässt sich nicht lumpen, um dieses Wort zu sagen. Gott ist treu. Er ist gerecht. Das heißt, diese Erfahrung müssen wir erleben. Den Plan Gottes erkennen in meinem Leben. Er wendet sich zu dir hin, aber wenn ich nur das gar nicht ausprobiere, vor lauter Angst, das konnte doch nicht klappen. Ich muss es ausprobieren, mit Gott zu beginnen. Und das heißt auch für den Sabbat, vielleicht muss ich wieder mal ausprobieren, wirklich seinen Tag anzuerkennen und ihn zu loben und zu preisen an diesem Tag. Was hat Jesus getan an diesem Tag? Hat er geschlafen? Er ging in die Synagoge, steht im Wort. Und dann, was hat er dann getan? Warum haben sie ihn angeklagt? Weil er Gutes getan hat. Weil er geheilt hat und den Menschen sich zugewandt hat. Also der Sabbat, das ist kein Schlaftag, ja? Sondern das ist ein Tag, wo wir uns den Menschen in besonderer Weise auch zuwenden dürfen. Einladungen, Gastfreundschaft. Ich habe dir einen Tag geschenkt für den Menschen gemacht, an dem ich den Menschen in einer besonderen Weise segnen und heiligen möchte. Und was hast du daraus gemacht, du Menschenkind? Noch einen Text zum Abschluss in Jesaja Kapitel 24. Jesaja Kapitel 24 und die Verse 4 bis 6. Da steht in meiner Bibel drüber die zukünftige oder das zukünftige Gericht Gottes über die Erde, über dem ganzen Kapitel. Und was steht da in Vers 24 ab Vers 4? Das Land verdorrt und verwelkt, der Erdkreis verschmachtet und die darauf wohnen und die Höchsten des Volkes auf Erden verschmachten. Die Erde ist entweiht von ihren Bewohnern. Denn sie übertreten das Gesetz und sie ändern die Gebote und brechen den ewigen Bund. Und darum frisst der Fluch die Erde. Und büßen müssen es die darauf wohnen. Warum frisst der Fluch die Erde? Weil das Volk das Gesetz übertreten hat. Weil sie Gott nicht mehr achten und ehren. Und darum ist es so wichtig, was wir in der Offenbarung gelesen haben. Betet an, den der gemacht hat, Himmel und Erde und Meer und Wasserbrunnen. Das heißt, wie sind die Menschen, die diese Botschaft verkündigen? Und das steht auch in der Offenbarung 14,12. Hier ist Geduld. Der Heiligen, was sind es für welche? Heiligen, die Ausgesonderten. Hier ist Geduld der Heiligen. Und was haben wir? Die da halten die Gebote Gottes und haben den Glauben Jesu. Das ist so einfach. Das sind die, die die Botschaft verkündigen. Darum wachet, denn ihr wisst nicht Tag noch Stunde, an der Herr kommen wird. Gott hat einen besonderen Segen auf den Sabbat gelegt. Und weil er ihn besonders gesegnet hat, darum dürfen wir wissen, dass er uns auch besonders segnen möchte an diesem Tag. Amen. Paulus sagt uns im Philipperbrief: Ich habe gelernt, mich in jeder Lage zurechtzufinden. Ich weiß, Entbehrungen zu ertragen. Ich kann im Überfluss leben. In jedes und alles bin ich eingeweiht. Im Sattsein und Hunger, im Überfluss und Entbehrung. Aber alles vermag ich durch den, der mir Kraft gibt. Herr, ich danke dir für deine Botschaft, die du uns heute Morgen gegeben hast. Du hast den Tag, die Erde geschaffen, Herr, und du hast angesehen, dass alles gut war. Durch die Sünde ist es in Verirrung gekommen, durch die Trennung von dir. Herr, du möchtest uns erinnern an deinem Sabbattag daran, dass du das wiederherstellen willst, was verloren gegangen ist. Und Herr, ich danke dir, dass du uns an diesem Tag besonders heiligen und besonders segnen möchtest, dass du uns gerufen hast in deine Nachfolge und dass wir diese wunderbare Botschaft weitergeben dürfen, dass du der Schöpfer bist, Himmels und der Erde, der eines Tages dieses Wunderbare wiederherstellen wird, ohne Leid, ohne Schmerz und ohne Tod. Ich danke dir für diese Hoffnung, Herr. Ich danke dir, dass du uns heute besonders segnen möchtest. In deinem Namen danke ich dir dies. Amen.